Also wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass die Schrittlänge eigentlich länger ist. Das heißt, der Impact oder die Kräfte, die pro Schritt wirken, eigentlich größer sind als normalerweise. Und auch wenn da ein Schuh ist und tolles Dämpfungsmaterial und Carbonplatten etc., am Ende ist es der Fuß, der das Ganze abfangen muss.
In den letzten Jahren haben Elite-LäuferInnen wie Eliud Kipchoge oder Tigist Assefa sensationelle Rekorde aufgestellt. Und eines ist dabei nicht mehr wegzudenken: Carbon-Schuhe. Mittlerweile hat so gut wie jeder Laufschuhhersteller auch Superschuhe im Sortiment und auch für FreizeitläuferInnen werden sie immer interessanter. Gleichzeitig wird aber auch immer wieder davor gewarnt, dass Carbon-Schuhe ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich bringen könnten. Für uns stellt sich also die Frage: Machen uns Carbon-Schuhe nachweislich wirklich schneller? Und wenn ja, um welchen Preis? Um das zu klären, haben wir Sportmediziner Professor Dr. Dr. Carsten Hollander von der Medical School Hamburg eingeladen. Er ist unter anderem leitender Verbandsarzt beim DLV und befasst sich schon seit einigen Jahren intensiv mit der Forschung an Laufschuhen, insbesondere den sogenannten Superschuhen. Carsten erklärt uns, welchen Effekt sie auf unsere Laufökonomie und unseren Körper haben und was seine Beobachtungen in puncto Verletzungsgefahr sind. Was wir beim Umstieg von normalen Laufschuhen auf Carbon-Schuhe unbedingt beachten sollten, erfahrt ihr ebenfalls. Also, freut euch auf spannenden Input. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hi Carsten, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
Ja, hallo Elliot. Vielen Dank. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf das Thema heute und danke euch oder danke dir für die Einladung, die Möglichkeit, hier das Thema von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und bin guter Dinge.
Ja, ich auch. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie schaut's aus? Hast du heute schon Sport gemacht?
Ja, ich habe aktive Mittagspause betrieben, waren ein paar Intervalle heute auf dem Programm. Ach, krass. Hier in Hamburg ist der Marathon im Frühjahr und jetzt so 5 Wochen entfernt. Das heißt, die Mittagspause wurde zur Bewegung genutzt.
Sehr, sehr cool. Ich habe nur ein bisschen Yoga gemacht. Ich bin ja noch nach dem Urlaubsstress. Das heißt, viel Zeit hatte ich heute noch nicht für Sport. Ich hoffe, das kann ich auch noch nachholen. Aber Intervalle ist ja auch ein gutes Stichwort. Das laufen ja auch sehr viele Leute mit Carbon-Schuhen tatsächlich, weil es natürlich eine schnelle Nummer ist. Wie sieht's da eigentlich bei dir aus persönlich? Trägst du da irgendwie bestimmte Schuhe für deine Intervalle versus halt langsame Strecken?
Ja, gleich erstmal Hosen runter, ob man dazu gehört oder nicht. Natürlich die, und ich denke, wir kommen da im Detail noch später drauf, die Evidenz da schon relativ erdrückend, dass die neuen Schuhe Vorteile mit sich bringen können. Und ich selber will natürlich auch nicht auf diese Vorteile verzichten und habe 3, 4 verschiedene Schuhe im Gepäck und habe natürlich den Luxus, mit meinem Labor in meiner Universität auch die alle mal durchzutesten und den optimalen für mich gefunden zu haben. Und den für den Hamburg-Marathon laufe ich jetzt gerade ein. Das ist nämlich ein neuer.
Ach, cool. Das ist ja super praxisnah dann heute unsere Folge auch. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Erfahrung damit. Ich hatte 2-mal welche an, aber nur so für einen kleinen Testlauf, weil mich das interessiert hat. Ich bin aber noch nicht wirklich lange Strecken damit gelaufen. Meine Kollegin hat sich auch für den Marathon ihren nächsten jetzt Carbon-Schuhe geholt, ist da auch eifrig am Testen. Deswegen hat das auch ganz gut jetzt das Thema in unsere Redaktion gepasst. Aber bin natürlich gespannt, was die Wissenschaft so dazu sagt. Darauf kommen wir sicher gleich. Wie war das bei dir? Wie hast du das Thema eigentlich, wie bist du eigentlich auf das Thema gestoßen? Ich meine, wir haben jetzt gehört, persönlich trägst du es auch manchmal, aber wie kam das, dass du dich da wissenschaftlich auf das Thema fokussiert hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich da relativ früh dran war. Also ich habe im Medizinstudium nebenbei in einem Laufladen gearbeitet, also im Hamburger Laufladen hier, wo ich mich schon immer mit Innovationen im Schuhbereich beschäftigt habe, habe dann auch meine Doktorarbeit zu dem Thema Laufschuhen gemacht und bin im Rahmen meiner Forschung nach Boulder in Colorado gekommen. In 2017 war das, eigentlich für ein Lab-Visit, wo ich meine Forschung vorgestellt habe und die ihre Forschung vorgestellt haben. Und tatsächlich war dort eine noch nicht veröffentlichte Studie zu einem Prototypen, die genau eben dort beforscht worden ist. Und wie der Zufall es wollte, die hatten einen Prototypen in Schuhgröße US9 und das war US10 und das war zufälligerweise meine Schuhgröße, sodass ich diesen Prototypen damals, nachdem die Studie abgeschlossen war, testen durfte. Und da habe ich schon gemerkt, da tut sich was. Das fühlt sich ganz anders an als alles, was ich in meiner eigenen Leichtathletik-Karriere in Anführungszeichen gespürt habe. Ja. Und seitdem verfolge ich das Thema eigentlich sehr interessiert. mit verschiedenen Brillen. Also natürlich erstmal als Läufer selber, aber auch als Kliniker, also als jemand, der eine Hochschulambulanz für Laufmedizin betreibt, also wo ich mich vor allem mit verletzten LäuferInnen beschäftige, oder auch in meiner Tätigkeit als Mannschaftsarzt im Deutschen Leichtathletikverband, wo ich mich in der letzten Olympiade vor allem um LäufergeherInnen gekümmert habe und wo natürlich das Thema Verletzung, aber auch Performance irgendwie immer nebeneinander vor sich gehen. Ja. Und die dritte Brille ist dann letztendlich die Wissenschaftlerbrille. Also ich finde diese Publikationen zu dem Thema, also gerade die ersten, die sind schon ziemlich eingeschlagen und ich lese die immer mit großer Aufmerksamkeit, und weil es einerseits eines meiner Forschungsgebiete ist und andererseits auch so praktisch relevant ist. Und deswegen habe ich da verschiedene Blickwinkel drauf und beschäftige mich dann aus diesen verschiedenen Blickwinkeln auch sehr gerne damit.
Ja, der krass, da warst du ja ganz am Anfang mit dabei, schon Pionier sozusagen. Seitdem haben sich ja auch Superschuhe oder auch Carbon-Schuhe insbesondere ja ziemlich krass verändert. Da hat sich ja sehr viel getan. Vielleicht halten wir uns noch auch kurz mit der Definition auf, wenn wir von Carbon-Schuhen sprechen. Wir haben ja auch noch den anderen Begriff Superschuhe. Ich glaube, ihr in der Forschung verwendet ja auch den Begriff Advanced Footwear. Wollen wir da vielleicht mal kurz aufklären, was genau was jetzt bedeutet? Ist das alles synonym füreinander? Vielleicht eine kurze Definition, wie sich Superschuhe in dem Fall dann von traditionellen Laufschuhen unterscheiden.
Ja, also der Begriff Superschuhe ist natürlich irgendwie plastisch und greifbar. Deswegen kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, was damit gemeint ist. Tatsächlich in der wissenschaftlichen Community waren wir und sind wir uns noch nicht so ganz einig. Also das ist von Superschuhen zu Carbon-Schuhen zu halt jetzt dem Begriff Advanced Footwear Technology übergegangen, weil im Prinzip das nicht nur unbedingt eine Carbonplatte ist, die das Ganze ausmacht. Es werden verschiedene Schaumstoffe da verarbeitet. Die sind nicht alle gleich. Und der Begriff Advanced Footwear Technology ist natürlich ein bisschen sperrig und ich weiß gar nicht, wie man das adäquat auf Deutsch übersetzt, aber so im internen Gebrauch ist Superschuhe durchaus auch noch gängig bei uns. Wir hatten jetzt erfreulicherweise eine Studie vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften gefördert bekommen, und die haben wir halt tatsächlich auch Superschuh-Studie genannt, zumindest intern.
Okay, also kann ich das Synonym Superschuhe jetzt auch verwenden sozusagen in der Folge, ja. Okay. Wir haben jetzt das Wort Carbonplatte natürlich. Ich glaube, das assoziieren die meisten Leute, wenn sie das Wort Carbonschuhe hören, logischerweise auch. Was für Technologien haben wir denn jetzt konkret, die in so einem Schuh wirken? Also du hast jetzt vorhin auch das Wort Schaumstoff benutzt. Vielleicht kannst du uns da grob nochmal einen kleinen Überblick geben, was jetzt ein Carbonschuh so anders macht als den anderen 0815-Schuh, der vielleicht auch für schnelle Läufe geeignet ist, aber dann eben doch nicht dieses besondere etwas hat.
Also die Mittelsohle ist tatsächlich schon relativ entscheidend. Also was auch immer dort genau verbaut wird, sind in der Regel verschiedene Schaumstoffe, zum Beispiel PEBA, das ist eine Abkürzung für Polyetherblockamid, oder auch verschiedene Ethylen-Vinylacetat-Polymere. Das ist jetzt alles ein bisschen spezifisch, die werden auch abgekürzt deswegen EVA oder halt eben PEBA. Das sind Schaumstoffe, die sind besonders responsiv, das heißt, die können Kräfte aufnehmen und wieder abgeben. Also das Stichwort ist da Flummi, also es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie so ein Flummi. Wenn man da den einen oder anderen Schuh auch schon mal anhatte, dann weiß man wahrscheinlich, was gemeint ist. Und das ist tatsächlich der wichtigste Faktor, der auch mit den Verbesserungen in der Laufperformance und Laufökonomie zu tun haben. Darüber hinaus sind diese Schaumstoffe, die können halt eigentlich natürlich irgendwie mechanisch unendlich hochgebaut werden. Das ist mittlerweile ja auch reglementiert. Da sprechen wir vielleicht später auch noch drüber. Also auf 40 Millimeter. Das heißt, es ist irgendwie begrenzt, wie viel Schaumstoff dort drin sein kann. Da diese Schaumstoffe aber in sich relativ weich sind, haben die Hersteller begonnen, dort eine Carbonplatte mit einzubauen. Also eigentlich, um das primär zu stabilisieren. Diese Carbonplatte hat aber natürlich irgendwie ein versteifendes Element in der Mittelsohle drin, sodass das eigentlich das ist, was man spürt, und das, was auch ja dann eben teilweise namensgebend war. Die Benefits kommen aber wohl eher vom Schaumstoff als von der Platte. Tatsächlich. Und meistens, um dann die Platte sozusagen auszugleichen, ist dann die Sohlenform so ein bisschen, dass der Schuh automatisch kippen kann. Das Ganze nennt sich Tita-Totta-Effekt oder ich glaube, das ist als Wackelpudding zu übersetzen. Ah. Also, dass man so automatisch quasi nach vorne geht, weil sonst die Carbonplatte das quasi verhindert, dass man sich normal bewegt. Also insgesamt viele verschiedene Parameter, die in die Bewegungen dann eingreifen und dann in Summe diese Verbesserung machen. Aber wie gesagt, der größte Teil kommt tatsächlich aus dem Schaumstoffmaterial, welches dort eingesetzt wird.
Okay. Und vielleicht auch mal nochmal vorab, weil sich, ich weiß, dass darüber heiß diskutiert wird und die Frage stellen sich auch viele LäuferInnen, wenn sie dann doch irgendwie ihre Leistung verbessern wollen. Was denkst du vielleicht persönlich, für welche Leistungslevel eignen sich Carbon-Schuhe eigentlich? Also ist das überhaupt was für FreizeitsportlerInnen? Ich meine, wenn man sich die Preise anguckt, dann sind die ja teilweise auch ganz schön happig. Geht es ja irgendwie auch 250, hat man da teilweise schon, zahlt man da schon für einen Schuh? Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das überhaupt für FreizeitsportlerInnen, auch wenn die vielleicht ehrgeizig sind, ist das eine Investition, die sich da lohnt?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann, aber wo ich sicherlich meine Gedanken zu teilen kann. Und zwar, klar, die sind teuer, da hast du natürlich schon mal einen wichtigen Punkt erwischt. Und es geht halt natürlich auch darum, was das jeweilige Ziel der Läuferin oder des Läufers ist. Also für mich ist halt Laufen eine Sportart, die relativ unkompliziert ist und die eigentlich nahezu jeder machen kann, was natürlich sehr schön ist. Und die meisten laufen halt vor allem, um sich fit zu halten. Also die haben vielleicht nicht das eine Marathon oder Halbmarathon oder 10-Kilometer Ziel. Und da ist es wahrscheinlich eher weniger relevant, diese Schuhe einzusetzen. So, aber wir wissen ja natürlich beim Laufen, klar, 2-Stunden-Marathon können nicht alle, haben einige als Ziel. Die nächsten haben 2,5, die nächsten 2,10, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Das sind halt alles Ziele, die irgendwie neben Beruf, neben Familie, neben allen anderen Dingen vielleicht im Kopf ist und im Fokus sind, wo es halt viel drum geht. Und wenn diese Vorteile, die wir dadurch haben können, 4% zum Beispiel ausmachen, das war ja so der erste errechnete Wert, dann ist das schon eine ganze Menge. Also im Prinzip, wenn man jetzt das Ganze in Prozent rechnet, dann ist je langsamer man läuft, desto mehr Minuten macht das aus. Und auch wenn die Wissenschaft natürlich primär erstmal die ambitionierten oder sehr ambitionierten LäuferInnen da in den Fokus hatte, oder man muss hier gar nicht gendern, sondern kann Läufer sagen, denn wir haben leider ein kleines Übergewicht hin zu Männern, die untersucht worden sind. Also die meisten Studien, die mittlerweile veröffentlicht worden sind, haben entweder nur Männer oder vor allem Männer untersucht. Mhm. Und beispielsweise diese initiale Studie, diese 4%-Studie aus Boulder, die hatte ein ganz interessantes Design, und zwar waren die Einschlusskriterien Männer, die unter 31 Minuten auf 10 Kilometer oder unter 32 Minuten in Boulder, also auf 1600 Meter Höhe, laufen können und die Schuhgröße US 10 hatten. Also es war eine ganz besondere Stichprobe. Natürlich hatten die jetzt auch nur einen Prototypen, das war dadurch ein bisschen limitiert. Aber dieses Sex-Data-Gap, was wir ja in vielen Bereichen der Wissenschaft haben, besteht auch, was die Schuhe angeht. So. Das ist die Wissenschaftslage. Es gibt dazu auch einige Übersichts- und Meta-Analysen mittlerweile. Also das ist relativ belastbar, dass im Durchschnitt, und man muss immer einmal das im Durchschnitt hervorheben, 4% eigentlich relativ realistisch ist. Und da gab es jetzt eine große, oder nicht jetzt, ist auch schon wieder 2-3 Jahre her, große Untersuchung der New York Times, die Zugriff auf öffentlich verfügbare Strava-Profile hatte. Aha. Und die haben irgendwie Daten von, ich glaube, knapp über 500.000 Halbmarathons und knapp unter 500.000 Marathonläufen ausgewertet mit, wie ich finde, ganz, ganz vernünftigen statistischen Verfahren. Es war keine wissenschaftliche Studie, sondern im Prinzip so ein Big-Data-Ansatz. Und die haben diese 4% eigentlich über alle Leistungsklassen hinweg auch in den Superschuhen, wenn wir bei der Terminologie bleiben, gefunden, und zwar unabhängig von der Zielzeit. Ach, krass. Und genau, deswegen, wenn man jetzt die 4 Stunden als Ziel hat oder die 3:30 oder die 3 Stunden, kann es auch relevant sein, diesen Benefit sozusagen mitzunehmen, vorausgesetzt, man passt sich dann gut an.
Ja. Ja, faszinierend. Ich bin auch schon gespannt, was du dann zu sagen hast zu dem natürlich dem Verletzungsrisiko und was dann später da irgendwie auch mit einhergeht. Vielleicht auch gerade was Leute angeht, die noch nicht so lange laufen und so. Dazu kommen wir dann sicherlich später. Ist aber auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass tatsächlich alle Leistungsklassen schon mal, dass wir Daten haben aus allen Leistungsklassen, auch wenn die jetzt noch nicht quasi groß angelegte wissenschaftliche Studien waren. Kommt hoffentlich noch. Wäre ja interessant, das da irgendwie nochmal irgendwie richtig evidenzbasiert anzugehen.
Also ich kann da ergänzen, es gab im Dezember 23, also noch gar nicht so lange her, gab es eine Studie, in der es um, ich sag mal jetzt, ambitionierte Hobbyläufer ging, also die jetzt eher im langsameren Bereich unterwegs sind. Und da wurden auch im Mittelwert 3,9% gefunden.
Okay.
Es war jetzt kein Prototyp-Schuh, sondern ein frei verfügbarer Schuh, aber auch da ist es sozusagen bestätigt. Aber genau, mal sehen, wo die Wissenschaft und die Evidenz uns in den nächsten Jahren hinführt.
Ja, total. Okay, also wir haben jetzt quasi diese knapp 4%. Woher kommt das? Also wie beeinflussen Superschuhe unsere Laufökonomie? Warum klappt das so gut? Warum werden wir damit schneller im Idealfall?
Also die Mechanismen in dem Schuh, die hatten wir gerade schon mal kurz besprochen, also dieses sehr responsive Material, also das kann man auch in so eine Materialtestungsmaschine bringen und kann halt tatsächlich sehen, wie sich das Material verformt und wie die Rückstellkräfte und wie schnell diese Rückstellkräfte wieder auftreten. Also das ist der eine Mechanismus zusammen mit dem Tita-Totta-Effekt und der Carbonplatte, was dann tatsächlich oben ankommt, beziehungsweise biomechanisch passiert, ist allen voran eine Vergrößerung der Schrittlänge. Also man zieht im Prinzip mit gleicher Energie eine größere Schrittlänge, was dann entsprechend auch zu einer schnelleren Geschwindigkeit führen kann, wenn man die Schrittfrequenz dabei gleich lässt. Also das scheint wohl einer der hauptsächlichen Mechanismen sein, dass man halt im Prinzip so weiter springt, in Anführungszeichen. Und da dazu kommen halt noch einige Mechanismen, wie zum Beispiel, dass der Hebelarm, also wenn man jetzt die Carbonplatte unterm Schuh hat, dann wird da im Prinzip ein großer Hebelarm auf das Sprunggelenk gesetzt, worüber dann die Kräfte, die dann über die Achillessehne wirken können, vergrößert sind. Das kann man auch modellieren, das sind ungefähr 30%, die dort erhöht werden und die dann auch dazu führen, dass man im Prinzip Energie besser speichert in der Achillessehne und dann auch wieder abgeben kann. Also es ist jetzt nicht nur der Schuh, sondern das sind auch Mechanismen, die oben ankommen. So ein bisschen der Streitpunkt, ob man jetzt damit unbedingt auf dem Vorfuß oder auf dem Rückfuß oder auf dem Mittelfuß laufen muss. Da habe ich jetzt noch nicht publizierte Daten gesehen vor 2 Wochen auf dem Kongress. Und da scheint es so zu sein, dass es gar nicht so relevant ist, wie man mit dem Fuß aufsetzt. Jetzt muss man natürlich immer sagen, nicht jeder Superschuh ist gleich. Das heißt, da lohnt es sich durchaus einmal genau hinzugucken. Aber das sind die wesentlichen Mechanismen, die dort greifen, also die vergrößerte Schrittlänge.
Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass man, also ich war mir fast sicher, dass man dadurch automatisch auf dem Vorfuß eher laufen muss, dass das gar nicht mehr so, also das hat sich jedenfalls so angefühlt, als ich ihn getragen habe, aber spannend zu hören, dass das gar nicht der Fall ist.
Also es kommt tatsächlich jeweils auf den Schuh an. Also ich würde das jetzt auch nicht pauschalisieren für jeden Schuh. Aber wenn man sich an diesen 2-Stunden-Versuch, der war ja auch medial sehr gut aufgearbeitet, erinnert, da war der Schuh ja immer sehr im Close-Up und da hat ja Eliud Kipchoge auch einen heftigen Rückfußaufsatz betrieben. Und ich habe den auch schon mal in Eton in Kenia laufen sehen dürfen. Und das hat er sicherlich nicht immer gemacht. Also ich glaube, dass er schon in seinem Fall optimal diesen Schuh beladen hat, durch einen starken Rückfußaufsatz, aber das war jetzt auch eben halt dieser Prototyp oder der Schuh, den er dann damals auch dort getragen hat für den Versuch. Also da gibt es keine Pauschalinformationen, aber es scheint so zu sein, dass es gar nicht so wichtig ist, wie man bisher gedacht hat.
Okay, aber alle Modelle quasi auch von unterschiedlichen Herstellern haben einen Einfluss auf diese Schrittlänge und das ist dann auch in dem Fall das, was wir wollen, ja?
Idealerweise ja. Also wenn sie es nicht haben, dann hat man möglicherweise diese Vorteile, also Verbesserung der Laufökonomie, da nicht. Diese initialen Studien aus Boulder, die haben das auch gezeigt. Also die haben auch eine Biomechanik mitgemacht. Wir hatten diese Studie vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften letztes Jahr bei uns im Labor. Da haben wir das auch gefunden, dass vor allem die Schrittlänge da der Mechanismus ist. Es gibt noch einen anderen Mechanismus, und zwar durch die Versteifung der Carbonplatte, also eigentlich diesen vergrößerten Hebelarm, versteift man sich eigentlich das Großzehengrundgelenk. Das ist, der Großzeh hat ein bisschen Vortriebskraft, das sind so 2-3% im Bewegen. Also das meiste kommt aus unserer Wadenmuskulatur beziehungsweise aus unserer großen Gesäßmuskulatur. Aber der Großzeh kann auch noch immer so einen Teil machen. Das nimmt man sich mit der Carbonplatte weg, aber in Summe scheint das in der Regel von Vorteil zu sein.
Okay. Was ist, wenn jemand eine ziemlich schlechte Lauftechnik hat? Könnte die durch solche Superschuhe verbessert werden oder geht das eher in die andere Richtung, also negativer, dass es dann tatsächlich, ja, dass der Schuh weder gut genutzt wird, noch dass er dazu beiträgt, dass man da irgendwie, ja, eine bessere Laufökonomie hat?
Ja, guter Punkt. Also man muss einmal definieren, was die Laufökonomie genau ist, weil ich glaube, dass ja jeder eine Vorstellung hat, aber es gibt da eine relativ klare und auch gar nicht so schwere Definition. Das ist einmal der Sauerstoffverbrauch pro Kilometer oder pro Zeit, also im Prinzip das, was man an Energie verbraucht. Natürlich hängt das von der Biomechanik ab, aber es ist nicht direkt mit einem guten oder einem schlechten Laufstil sozusagen gleichzusetzen. Also ich beschäftige mich jetzt schon ewig selber mit dem Laufen und seit 12 Jahren auch wissenschaftlich. Und diese Frage, was ist ein guter Laufstil und was ist ein schlechter Laufstil, ist gar nicht so trivial zu beantworten. Und jetzt jemanden, der vielleicht eine optisch schlechte Biomechanik hat, aber in seinem System sozusagen damit sehr stabil und vielleicht auch sehr effizient, sprich ökonomisch laufen kann und sich auch nicht verletzt, da lohnt es sich vielleicht gar nicht, das groß zu verändern. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass man dann irgendwie selber Veränderungen vornimmt, vom Rückfuß auf den Vorfuß wechselt oder sonst irgendwas und damit dann einfach sich andere Probleme einkauft und vielleicht auch sogar erstmal mehr Energie verbraucht, weil unser Körper ist schon dafür gemacht, sich so zu stabilisieren, dass er möglichst wenig Energie verbraucht, was eigentlich evolutionär gesehen ganz toll ist, aber wenn man jetzt den Fokus auf vielleicht Energieverbrauch, also sprich Gewichtsabnahme hat, dann ist es gar nicht so clever, beziehungsweise dann lohnt sich vielleicht hin und wieder mal einen Wechsel reinzubringen.
Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Du hast jetzt vorhin von dem Zehenknochen, glaube ich, gesprochen, dass der zumindest auf jeden Fall direkt affektiert wird von Tragen der Superschuhe. Wie sieht's denn mit so anderen Mechanismen in unserem Körper aus? Also gibt es irgendwie einen direkten Einfluss, den man messen könnte auf Knochen, Muskeln, Sehnen, vielleicht auch die Bänder? Gibt es dazu vielleicht medizinische Beobachtungen? Ich meine, du bist ja auch Mediziner.
Ja, also prinzipiell gilt das gar nicht unbedingt nur für Superschuhe, sondern erstmal für jeden neuen Schuh und jede Veränderung im System. Das ist jetzt erstmal immer eine neue Belastung für unseren gesamten muskuloskeletalen Apparat. Das Tolle an so einem Körper ist, der versucht eigentlich immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen, wenn wir ihn denn lassen, und sich dann auch daran anzupassen. Bei den Carbon-Schuhen oder den Superschuhen mit Carbonplatte, man muss sicherlich auch nochmal sagen, es gibt auch Carbonstäbe, das ist ein anderer Mechanismus, aber im Prinzip eine ähnliche Idee dahinter. Da ist es jetzt so, dass das schon eine relativ invasive Veränderung ist zu jetzt normalen gedämpften Laufschuhen oder auch zu den Wettkampfschuhen, die früher eher en vogue waren. Also diese Racing Flats, flache, wenig gedämpfte Schuhe mit wenig Sprengung etc. Und vor allem auch anders zu minimalistischen Schuhen. Es gab ja auch mal einen Trend zu diesen eher flacheren, barfußähnlichen Schuhen.
Ja.
Die auch Vorteile haben können, je nachdem, was man sich da genau anschaut. Aber bei den Carbon-Schuhen ist es schon so, dass ja, der auf verschiedenen Mechanismen wirkt. Also einerseits ist es dieser Hebelarm, der auf die Achillessehne wirkt. Das ist einer, glaube ich, der wichtigsten Punkte, dass die Belastung der Achillessehne tatsächlich größer wird. Mhm. Das Beispiel, was ich sonst auch gerne in der Präsentation zu dem Thema habe, ist das Känguru. Die können ja relativ schnell laufen oder springen. Und tatsächlich können sie einfach nur durch ihre Steifigkeit der Achillessehne bei fast ähnlicher Laufökonomie höhere Geschwindigkeiten laufen. Das ist ziemlich gut. Aber das Gegenbeispiel ist dann leider immer, dass die das eigentlich sehr selten machen, weil die auch Achillessehnenüberlastung bekommen, so wie wir LäuferInnen auch. Achillessehne ist leider eine der am häufigsten betroffenen Strukturen, also überlastungsverletzungsempfindliche Strukturen in unserem Körper. Und das ist sicherlich eine Dimension, die man berücksichtigen muss. Denn während sich unser Herz-Kreislauf-System in der Regel relativ gut und relativ schnell an Belastungen anpasst, Muskulatur normalerweise auch, gibt es auch ein paar träge Gewebe, wie zum Beispiel die Sehnen oder eben auch die Knochen, die einfach lange brauchen, um sich an eine neue Belastung anzupassen. Das Tolle ist, sie machen das, aber man muss denen entsprechend auch die Zeit lassen. Und gerade bei der Achillessehne ist es etwas, was ich jetzt klinisch häufig gesehen habe. Ich meine, es war auch vorher schon häufig, deswegen ist es immer schwierig von Kausalzusammenhängen zu sprechen, also weil ja alle, zumindest Leistungssportler, das auch nutzen, ist es halt schwierig zu sagen, so, ihr habt jetzt ja diesen Schuh genutzt, ist das jetzt wirklich kausal, der Schuh, oder sind das auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Trainingsfaktoren? Und in der Regel ist es nicht nur ein Faktor, der zu einer Verletzung führt, sondern mehrere Dinge, die zusammenkommen, wie irgendwie Fehler in der Trainingssteuerung, zu viel Steigerung, sei es nun zu viel Tempoläufe, zu viel Steigerung des langen Laufes oder Wochenkilometer ist sicherlich das Klassische. Aber es sind meistens verschiedene Dinge. Aber die Achillessehne ist einfach eine Struktur, die da exponiert ist. Darüber hinaus ist so die hauptsächlichen Probleme, die ich in den letzten Jahren, seitdem die auftreten, sehe, sind eher so auf der Innenseite des Fußes. Wir nennen das so den ersten Strahl oder die mediale Seite des Fußes. Und das sind verschiedene Gründe, die dazu führen. Strukturen, die besonders gravierende Probleme mit sich bringen können, sind halt eben die Knochen. Und da ist ein Knochen, das Kahnbein, Os Navicularis. Das ist ein interessanter Knochen, der sitzt im Prinzip ganz oben auf unserer Fußwurzel. Also der ist sozusagen in unserem Fußgewölbe der obere Knochen. Das heißt, der hat so eine Schlusssteinfunktion. Das heißt, der kriegt im Prinzip von vorne und hinten Druck, egal wie man aufsetzt. Und dann ist der auch noch relativ schlecht durchblutet. Das heißt, dieser Knochen neigt dazu, sehr gemeine Stressverletzungen zu machen, also knöcherne Stressverletzungen beziehungsweise Stressfrakturen, die auch nicht gut heilen. Und ich hatte da mehrere AthletInnen, die wirklich da 6 Monate oder auch länger mit zu tun hatten. Oh. Und in einem Fall sogar auch karriereendende Verletzung war, weil der Knochen dann nicht mehr entsprechend geheilt ist. Ja, das ist wirklich keine schöne Verletzung, die wünscht man niemandem. Und damals, als wir das gesehen haben, das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, da war ich gerade im Trainingslager mit dem DLV und da war das gerade sehr, sehr en vogue. Und alle Athleten haben ihre Tempoläufe im Wald irgendwie da hoch runter auf unebenen Gründen mit den Schuhen gemacht, sind dann mit den Problemen bei mir gelandet. Mhm. Und dann habe ich meinen Kollegen, ich war eine Zeit lang in den USA, und dann habe ich meinen Kollegen von dort angerufen und meinte so, Os Navicularis, Stressfrakturen, hast du dir jetzt auch gehäuft? Und bei dem war das gleiche Muster. Also der betreibt auch eine Laufklinik, und dann hat er noch seinen Kollegen von US Track and Field, also den Mannschaftsarzt der amerikanischen Nationalmannschaft, dazu geholt. Und die hatten auch ganz viele dieser Verletzungen. Also Os Navicularis, Stressfrakturen. Und dann haben wir das mal aufgearbeitet und auch biomechanisch analysiert. Und man kann schon ganz gut erklären, dass gerade bei LäuferInnen mit sehr hohem oder auch sehr flachem Fußgewölbe da besonders viel Druck kommt, und die Anpassungszeiten, wenn sie nicht eingehalten werden, sind, plus andere Faktoren wie relative Energiedefizienz und Vitamin-D-Mangel und ähnliche Dinge zusammenkommen, dann zu diesen gemeinen Stressfrakturen führen kann.
Also sollte man auch vorher wissen, wie das Fußgewölbe aussieht. Also ich meine, LeistungssportlerInnen haben da ja meistens eher vielleicht sogar einen Blick für, weil sie natürlich auch mit vielen Profis zusammenarbeiten, aber die normale FreizeitläuferInnen hat ja vielleicht gar keine Ahnung, ob wie es aussieht da unten. Also ob das jetzt, ob Carbonschuhe da vielleicht sogar nicht das richtige Trainingsequipment sein könnten oder zumindest sie länger Vorbereitung dafür bräuchten, um sich daran anzupassen.
Ja, also ich glaube, man kann schon so ein Gefühl dafür haben, wie sein Fuß eigentlich aussieht. Und wenn man mal am Strand gelaufen ist und nach hinten geguckt hat, dann weiß man sicherlich schon eher, ob man zu einem höheren oder niedrigeren Fuß oder flacheren Fußgewölbe neigt. Natürlich gibt es Support durch MedizinerInnen, die halt natürlich zur Verfügung stehen, auch beratend. Aber man muss sagen, diese Schuhe gibt es jetzt seit wenigen Jahren, der Prototyp 2017, so richtig auf dem Markt erst seit 3-4 Jahren. Da kennt sich jetzt per se auch noch nicht unbedingt jeder so detailliert mit aus. Also da vielleicht in eine spezialisierte Klinik oder in eine Ambulanz oder zu einem Sportmediziner zu gehen, der sich damit auskennt, oder Medizinerin, dann kann man sich da sicherlich Hilfe holen. Und kategorisch ausschließen würde ich das auch nicht. Und man muss sicherlich dann immer gucken, was ist die Aufgabe, die der Fuß leisten muss. Ist man jetzt, ich sag mal, Straßenläufer, der irgendwie immer geradeaus läuft? Ist man eher Bahnläufer? Ist man vielleicht sogar ein Bahnläufer oder eine Bahnläuferin, die über Hindernisse oder Hürden springt? Das sind schon alles Punkte, die da mit berücksichtigt werden müssen. Das heißt, so eine ganz pauschale Antwort ist da nicht, sondern eher so ein multidimensionaler Blick notwendig. Und beim Fußgewölbe ist es, wenn man jetzt ein besonders flaches Fußgewölbe, außer das ist knöchernd oder angeboren, dann kann man durchaus auch mit ein bisschen Kräftigungsübungen oder Fußstabilisation etc. da auch gegenarbeiten. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr speziell. Fußgymnastik ist aber trotzdem auch gut bei dem nächsten Problem. Das ist nämlich die Plantarfaszie. Die scheint auch mehr Belastung zu bekommen als in normalen Schuhen. Und da haben wir jetzt auch gehäuft Verletzungen, sowohl jetzt im breiten Sportbereich als auch im Spitzensportbereich. Und das ist so eine Struktur, die auch so ein bisschen ärgerlich sein kann, weil man da meistens ein bisschen länger mit zu tun hat. Und das sind so die Bereiche, die vor allem problematisch sind. Was ich ganz initial gesagt hatte, war das Großzehengrundgelenk, also dieser große Zeh, der nach unten drückt. Im Prinzip, wenn er die Carbonplatte ist, dann versucht er da auch gegen zu drücken, drückt aber gegen die Platte. Das heißt, der hat halt wenig Bewegungsraum und da kann es zu Problemen führen, entweder im Großzehengrundgelenk selber oder es gibt so zwei kleine Sesambeine auf dem Großzehen. Auf dem Großzeh, also Sesambeine ist sowas wie eine Kniescheibe, nur da in sehr, sehr klein. Das sind ganz kleine Knochen, die haben eigentlich nur so ein bisschen Übertragungsfähigkeit da in der Bewegung. Aber wenn die eine Überlastung bekommen haben, das kann auch wirklich sehr, sehr hartnäckig sein und lange dauern, bis die vernünftig geheilt werden. Manchmal dauert es auch sehr lange, bis die überhaupt erkannt werden. Das sind so die Strukturen, die jetzt gehäufter aufgetreten sind in den letzten Jahren.
Es gibt jetzt aber noch keine, also das sind jetzt quasi deine Beobachtungen und die deiner KollegInnen, das sind jetzt noch keine Langzeitstudien, die gemacht wurden, oder?
Nee, wir haben eine Studie, haben wir dazu veröffentlicht, das war auch die erste, die sich überhaupt mit Verletzungen und Carbonschuhen beschäftigt hat, war jetzt in einem der Hauptjournals in der Sportmedizin auch einer der am häufigst gelesenen Artikel, obwohl dort eigentlich nur Fälle berichtet worden sind, also keine saubere, randomisiert kontrollierte oder prospektive Studie. Und die fehlen noch. Also da ist bisher noch nichts publiziert worden. Und es ist auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwierig, weil einerseits braucht man natürlich die entsprechende Förderung, um große Studien, also groß angelegte Studien zu machen. Meine Erfahrungen sind, dass LäuferInnen sehr dankbar sind und eigentlich gerne auch an Studien teilnehmen, weil sie im Prinzip das Forschungsfeld um die Laufmedizin herum auch voranbringen wollen. Also das wäre nicht das Problem, aber wenn man da eine gute Studie braucht, braucht man auch die Finanzierung. Und das ist in Deutschland gar nicht so leicht, für Laufforschung adäquate Forschungsgelder zu bekommen. Bundesinstitut für Sportwissenschaften macht das, aber immer vor allem mit dem Leistungssportanspruch. Und wenn man dann in den Breitensport gibt, auch wenn die Population natürlich sehr hoch ist und viele Millionen Menschen in Deutschland oder auch weltweit natürlich laufen, ist es schwierig, das gut zu beforschen.
Ja, das ist ja leider immer das große Problem. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr kommt jetzt in Zukunft. Du hast ja gesagt, diese bestimmten Strukturen der Füße sind jetzt nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Viele dieser Sachen sind es ja nicht. Würdest du aber sagen, es gibt bestimmte Arten von LäuferInnen, die sich eher fernhalten sollten von Carbon-Schuhen? Also können das irgendwie bestimmte Fußfehlstellungen sein oder so? Ich meine, ich denke jetzt auch an Vorverletzungen. Gibt es dann doch irgendwie vielleicht weniger Typen von LäuferInnen, denen du eher davon abraten würdest?
Also anhand der Fußform würde ich das nicht entscheiden. Also das ist jetzt zwar ein kleiner Faktor, aber kein entscheidender Faktor. Den wichtigen Faktor hast du tatsächlich gerade selber genannt, und zwar sind das Vorverletzungen. Also wenn man jetzt dazu neigt, knöcherne Stressverletzungen zu bekommen, wozu die Stressfrakturen beispielsweise zählen, also wenn man davon 2, 3, 4, 5 in seiner Karriere schon angesammelt hat, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass man da eine Prädestinierung zu hat. Sei es nun durch eine geringe Knochenmasse, also die wird vor allem durch die Ansammlung von Calcium in der Kindheit und bis halt eben zur Pubertät angesammelt. Und dann lebt man so ein bisschen mit seiner Bone Mineral Density, also mit seiner Knochenmenge, die man hat. Da ist es durchaus Vorteil, also wenn auch Eltern zuhören, die Kinder nicht zu früh zu spezialisieren, also immer nur gerade auslaufen und das so früh wie möglich ist vielleicht nicht optimal, zumindest aus dem Gesichtspunkt der Knochendichte. Da ist es sicherlich auch sinnvoll, mal multidirektional, also mal nach links, mal nach rechts etc. Das kann man natürlich auch in einem vernünftigen Leichtathletiktraining machen, dass man da entsprechende Ausgleichsbewegung macht und nicht nur irgendwie linear nach vorne läuft, sondern auch in alle Richtungen. Aber wenn man diesen Risikofaktor hat, dann ist es natürlich erstmal problematisch. Gleiches gilt leider auch für Achillessehne. Also wenn man dazu neigt, und das kann sicherlich der ein oder die andere Hörerin auch nachvollziehen, wenn man diese Schuhe dann anhat, merkt man auf einmal, oh Gott, es zieht mehr an der Achillessehne und sie ist wieder da, wo sie vor 5 Jahren das letzte Mal war. So, das heißt, im Prinzip die auch schon diskutierten Verletzungen in der Vorgeschichte, da wäre ich besonders vorsichtig. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht kann, und natürlich, wenn man jetzt beispielsweise sein Geld damit verdient oder in der Nationalmannschaft ist und auf internationalen Wettbewerben Bestleistungen bringen möchte, dann kann man eigentlich kaum darauf verzichten, weil man weiß, jeder Läufer, jede Läuferin läuft mit diesen Schuhen und hat vielleicht 4% Benefit. Wie kann man darauf verzichten? Das heißt, da ist im Prinzip wichtig, drüber nachzudenken, wie man mit diesen Schuhen umgeht, weil wegdiskutieren kann man sie halt nicht, und ich denke, sie werden jetzt einfach auch für immer in der Leichtathletik bleiben, außer es wird reglementiert, was ich aber mir kaum vorstellen kann. Von daher muss man darüber diskutieren, wie man damit umgeht und wie man sich daran gewöhnt und wie man sie einsetzt.
Ja, wenn wir aber da nochmal kurz zu FreizeitläuferInnen gehen, würdest du Leuten, die zum Beispiel einfach noch nicht ein bestimmtes Erfahrungspensum haben, erstmal davon abraten? Also man sagt ja manchmal so, ey, man sollte ein paar Jahre gelaufen sein, bevor man sich an Carbon-Schuhe rantastet. Oder ich habe auch tatsächlich öfter gehört, dass das Gewicht eine Rolle spielen kann dabei, ob sich Carbon-Schuhe so positiv auf einen auswirken. Also vielleicht hast du da mehr Input zu?
Ja, was jetzt das Verletzungsprofil und auch die Studienlage angeht, unterscheiden sich Novizen und lauferfahrene Menschen schon. Also das ist schon wichtig. Und es ist halt immer die Frage, was die Zielstellung ist. Wir hatten das, glaube ich, schon einmal kurz besprochen. Wenn jetzt wirklich das Ziel überhaupt erstmal in Bewegung zu kommen ist, dann braucht man keine Carbon-Schuhe. Dann ist es, glaube ich, schon wichtig, einen guten Schuh zu haben, der sich gut anfühlt, und vielleicht auch irgendwie 5 verschiedene Schuhe mal auszuprobieren. Aber dann gleich mit dem Carbon-Schuh loszustarten, wenn man eigentlich gar keine definitiven Zeitziele vor der Nase hat, ist es das sicherlich nicht wert. Am Ende muss es ja jeder für sich entscheiden. So, was ist mir das wert? Ist es ein Lebensziel, den Marathon unter 4 Stunden oder unter 3 Stunden oder unter 2 Stunden 10 zu laufen? Dann will man vielleicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, die das Trainings- und Schuhportfolio sozusagen mit sich bringt. Die Entscheidung muss aber natürlich am Ende jeder für sich treffen.
Okay, ja. Dann nehmen wir mal an, jemand hat sich jetzt dazu entschieden, sich Carbon-Schuh zuzulegen. Du hast ja gesagt, das Training sollte zumindest angepasst werden. Vielleicht erstmal allgemein, sind Carbon-Schuhe, spielt da der Untergrund auch eine große Rolle, wie effektiv sie sind? Also sollte man mit Carbon-Schuhen zum Beispiel eher auf Asphalt trainieren als auf Waldboden? Oder gibt es da generelle Empfehlungen?
So ganz generelle Empfehlungen gibt es da nicht. Also man muss jetzt ja einmal, also wir reden ja vor allem über Straßenlaufschuhe. Es gibt natürlich auch die Spikes, die mit Carbonplatten und der entsprechenden responsiven Material mittlerweile ausgesetzt sind oder ausgestattet sind. Da ist natürlich klar, die werden auf der Tatanbahn eingesetzt. Bei den Superschuhen im Straßenlaufbereich, ja, der Name sagt es ja im Prinzip, die sind konzipiert für Straße. So, die Datenlage für jetzt Ultraläufer oder Trailläufer ist natürlich sehr, sehr dünn, aber da scheint es die Effekte gar nicht so zu haben wie im Straßenlauf. Das heißt, sie sind vor allem dafür konzipiert. Training, alles auf Asphalt, ist sicherlich Geschmackssache und ob man das gewöhnt ist oder nicht. Ich finde eine Abwechslung des Untergrundes schon auch wichtig, um so ein bisschen den Körper auch anders zu nutzen. Ich wäre aber mit den Carbon-Schuhen im Gelände ein bisschen vorsichtig. Also, weil im Prinzip die Schuhe sind in sich wackelig und instabil. Und wenn man auf dann auch noch sehr unebenem Untergrund läuft, dann benutzt man vor allem die Muskeln, die rechts und links, also innen und außen vom Sprunggelenk lang gehen, also konkret Tibialis Anterior, Tibialis Posterior und die Fibularis-Gruppe. Und die können durchaus auch zu Sehnenüberlastungsverletzungen neigen. Und das sieht man schon auch. Also wenn jetzt irgendwie ein neuer Untergrund, wie zum Beispiel Rasen, Gras, Wald oder ähnliches, mit den Schuhen kombiniert wird, dann kann es auch zu Problemen da an der Stelle kommen. Also von daher ist wahrscheinlich erstmal auf ebenem Untergrund, vielleicht sogar Asphalt oder ein sehr fester Waldboden, der überblickbar ist, die bessere Option. Aber das ist jetzt ein Gefühl, da ist die wissenschaftliche Lage nicht vorhanden. Das heißt, okay, da ist klinisch-praktisches Gefühl, was das Ganze begrenzt.
Und wie sieht's mit der Tragedauer aus? Weil das kann ich mir vorstellen, hat auch vielleicht einen Einfluss. Also wie groß die Laufumfänge dann im Endeffekt sind, die man mit den Carbon-Schuhen macht.
Also da gibt's eine Studie, die ist jetzt auch vor kurzem im Scandinavian Journal of Medicine, Science and Exercise publiziert worden. Das ist auch ein sehr gutes Journal, die sich genau damit beschäftigt haben. Und das ist ein sehr schönes Studiendesign, weil eine Reihe von ich glaube, es war wieder nur Läufer, also männlichen Geschlechts, untersucht worden sind. Und dann ist der Hauptuntersucher ist dann 450 Kilometer in diesen Schuhen gelaufen und dann wurden die ganzen Läufer nochmal untersucht. Und da wurde gezeigt, dass zumindest nach den 450 Kilometern die Effektivität gleich einem normalen Nicht-Superschuh ist. Also und das ist jetzt aber ein spezifischer Schuh. Also ob man das jetzt pauschalisieren kann über alle Modelle, relativ schwierig. Es gibt ja auch Schuhe, wo zumindest darüber spekuliert wird, dass die nur 50 oder 100 Kilometer sozusagen abkönnen, bis das Dämpfungsmaterial erschöpft ist. Also es ist schon denkbar, also im Prinzip ist das ja Schaumstoff, in denen auch Gase eingelassen sind und irgendwann sind die erschöpft, das kann man sich schon vorstellen. Und das Problem dann ist, dann hat man ja nicht mehr die Vorteile beim Laufen, also die Verbesserung der Laufökonomie, aber trotzdem die Carbonplatte, die ja dann in die Biomechanik eingreift. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber für den Schuh waren es sozusagen 450 Kilometer, für andere Schuhe kann das auch mehr oder weniger sein. Das ist da ein bisschen schwer pauschal zu beantworten. Wahrscheinlich muss man aber davon ausgehen, dass es insgesamt weniger Kilometer sind als in normalen Laufschuhen oder auch in den alten Racing Flats.
Okay, also es macht Sinn, die durchaus vielleicht ein bisschen sparsamer einzusetzen als jetzt den normalen Lieblingslaufschuh, den man sonst so läuft.
Von dem Gesichtspunkt her ja, aber wenn man dann jetzt den Blick auch noch in die Richtung Gewöhnung bringt, also wie viel muss man sich überhaupt damit gewöhnen oder an den Schuh gewöhnen, dass man halt vielleicht sein Verletzungsrisiko wiederum reduziert. Ja, das ist dann auch wieder eine nicht ganz schwarz-weiß Antwort, die dort folgt.
Kannst du da vielleicht Empfehlungen aussprechen? Also wie lange dauert denn so eine Gewöhnungsphase? Vielleicht durchschnittlich.
Also dieser Artikel mit der Abnutzung der Schuhe, das ist jetzt nicht aus meiner Arbeitsgruppe, aber wir haben in meiner Arbeitsgruppe haben wir gerade dieses Thema Habituation auch wissenschaftlich uns angeschaut und haben da 20 Kilometer, das ist so der Begriff oder die Größenordnung, die auch in der Literatur zu finden ist, dass man nach 20 Kilometern an den Schuh gewöhnt ist. So, das eine ist, was wir in der Studie gefunden haben, ist, dass Gewöhnung ja, nein, keinen Einfluss auf die Verbesserung der Laufökonomie hat. Also dahingehend ist das gar nicht relevant. Das heißt, wenn man den Schuh sozusagen gewöhnt ist und dann einen neuen Schuh für den Wettkampf sozusagen einsetzt, dann hat man die gleichen positiven Effekte. Also man muss sich jetzt nicht zwangsweise daran gewöhnen. Wenn man jetzt aber den muskuloskeletalen Apparat anschaut, dann ist es relativ schwierig. Da gibt es auch keine einheitlichen Empfehlungen. Ich glaube, dass man halt schon sich langsam daran führen muss und natürlich in den Bereich der jeweiligen Zieldistanz. Also wenn die Zieldistanz ein Marathon ist, dann sollte man sicherlich vorher schon mal 30, 20, 10 Kilometer in den Schuhen auch gemacht haben. Wenn man aber anfängt damit und beispielsweise sowas wie, ich weiß nicht, 10 mal 400 in der einen Woche macht, dann hat man 4 Kilometer in den Schuhen gemacht, mit ein bisschen Trabpause, vielleicht dann 5 oder so. Dann sollte man aber schon schauen, dass man in der nächsten Woche nicht 8 mal 1000 mit Trabpause macht und dann quasi den Umfang in diesen Schuhen verdoppelt. Also ja, je nachdem, welcher Trainingsplan einem zugrunde liegt und wenn man wirklich dann einmal Kurzintervalle, dann lange Intervalle macht, kann das schon eine Steigerung um 100% oder mehr zu sein gewesen sein. Und wir wissen, dass halt so die Wahrheit irgendwo zwischen 30% und 50% liegt. Also ab da wird es halt wirklich gefährlich. Und es gibt dort schöne Studien, auch große und umfangreiche Studien, die zeigen so 10% Steigerung von einer zur nächsten Woche safe, 20% safe, 30% schwierig und bei 50% hat man sich eine 50% Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung eingekauft. Also ja, da muss man wirklich ein bisschen genau einmal rechnen und bewusst einfach sich daran führen. Sprich, wenn man auch einen Marathon quasi als Zielwettkampf hat, muss man sich dann auch die Wochen, also wahrscheinlich 6, 8 oder auch 10 Wochen Zeit geben, um sich dann den Schuh, sich an den Schuh zu gewöhnen. Ja, und dann nicht über die 450 Kilometer kommen. Also wirklich genau, Dilemma. Ja. Und aber LäuferInnen rechnen ja auch gerne.
Das stimmt.
Das gehört ja auch dazu. Aber nicht im Wettkampf rechnen, das funktioniert man nicht.
Ja, in dem Fall ist es dann wirklich ein bisschen Planung gehört dazu. Das kann man jetzt nicht ganz spontan dann einsetzen. Also nicht kurzfristig einen neuen Carbon-Schuh kaufen und dann davon also erwarten, dass das alles verletzungsfrei klappt. Gibt es noch andere Anpassungen, die du im Training machen würdest, um ja sich an Carbon-Schuh zu gewöhnen oder vielleicht gerade auch das Verletzungsrisiko zu senken? Du hast ja vorhin, glaube ich, auch das, ich glaube, Krafttraining hattest du angesprochen.
Also wenn ich jetzt jemandem was raten würde, dann sicherlich der Blick auf die intrinsische Fußmuskulatur. Das ist die Fußmuskulatur, die im Prinzip unterhalb des Sprunggelenks entspringt und ansetzt. Also da haben wir relativ viele, die so die Feinjustierung des Fußes machen, die also auch viele von diesen Kräften abfangen. Also wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass die Schrittlänge eigentlich länger ist. Das heißt, der Impact oder die Kräfte, die pro Schritt wirken, eigentlich größer sind als normalerweise. Und auch wenn da ein Schuh ist und tolles Dämpfungsmaterial und Carbonplatten etc., am Ende ist es der Fuß, der das Ganze abfangen muss. Und wir wissen, dass zum Beispiel insbesondere die Plantarfasziopathie, also die Überlastung der Plantarfaszie, aber auch einige der Stressfrakturen im Fuß vielleicht nicht aufgetreten wären, wenn eine vernünftige Fußmuskulatur vorhanden gewesen wäre. Weil im Prinzip, wir packen die Füße ja in dicke Schuhe und nutzen die kleinen Muskeln da relativ wenig. Also wenn man da ein bisschen Ausgleichstraining macht im Sinne von Kräftigung der intrinsischen Fußmuskulatur, das ist sicherlich eine ganz gute Maßnahme. Und das nächste ist Achillessehne. Also ich habe jede Forscherin zu dem Thema befragt, ob man präventiv sozusagen seine Achillessehne stärken sollte. Da hat eigentlich jeder Nein gesagt. Da gibt es keine Evidenz für und Achillessehnenstärkung erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also sprich dann Sekundärprävention beziehungsweise Rehabilitation. Bei den Schuhen scheint es woanders zu sein. Also da gibt es eine Wissenschaftlerin aus Delaware, eine Physiotherapeutin, Karin Silbernagel, die da wirklich die letzten 20 Jahre die wegweisenden Paper publiziert hat. Und die habe ich jetzt vor 2 Wochen in Monaco getroffen auf dem Kongress. Und da habe ich mit ihr ganz konkret über dieses Thema gesprochen. Und sie hat gesagt, in dem Fall wäre es durchaus sinnvoll, weil man weiß, dass die Belastung auf die Achillessehne einfach 30% erhöht ist, dass man da so ein bisschen präventiv arbeitet. Also das Ganze ist ein klinisches Gefühl, das ist wissenschaftlich noch nicht belegt, aber da kann es sinnvoll sein, durch isometrische oder auch exzentrische Belastungen die Achillessehne vorzubereiten. Also gibt es Protokolle, da gibt es auch sicherlich ein paar gute Videos oder Tools im Internet, aber es geht im Prinzip darum, über Längszug und langsamen Zug Belastungen auf die Sehnenzellen zu bringen, die sich dann genötigt fühlen, sich anzupassen und sich zu teilen und gutes Kollagen, also Bindegewebe, dort einzubauen.
Okay, super spannend und auch gut zu wissen für all diejenigen da draußen, die Carbon-Schuhe einsetzen. Wie sieht's aus mit so Warm-up und Cool-Down? Ist das relevanter, wenn wir mit Carbon-Schuhen laufen oder ist das jetzt eigentlich unverändert?
Also so ein bisschen Mobilität vorm Lauf ist meistens ja gar nicht schlecht, weil klar, es gibt halt Menschen, die auch ihr Geld mit Laufen verdienen und Profis sind, die sich halt ganz darauf konzentrieren können, aber die meisten, Hand aufs Herz, sind halt irgendwie in 3, 4, 5, 6, 7 anderen Verpflichtungen täglich gefangen, sowas wie Arbeit oder Familie oder andere Dinge. Das heißt, Laufen ist irgendwie so, ich habe jetzt eine Stunde und jetzt muss es halt knallen. Das heißt, man versucht halt in diese Stunde möglichst viele Kilometer oder möglichst viel Umfang sozusagen reinzubringen. In der Regel ist aber wahrscheinlich besser, sich so einen kleinen Übergang zwischen vor allem auch sitzender Tätigkeit oder statischer Tätigkeit und dann Laufen oder auch sehr schnellem Laufen zu gönnen. Da hat sich so ein dynamisches Aufwärmprogramm eigentlich ganz gut gezeigt. Aber am Ende ist es so ein bisschen Geschmackssache. Also auch die Dimension Dehnen, ja, nein, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und meine Empfehlung ist da immer, das, was sich gut anfühlt, ist erstmal gar nicht schlecht. Aber die wichtigen Punkte sind da Mobilität Sprunggelenk, Mobilität Hüftgelenk und so ein bisschen Aufwärmen der Muskulatur. Aber das ist vielleicht vor Intervalltraining nicht überraschend, sondern sollte sowieso kommen.
Und
das andere ist ein bisschen ehrlich mit sich sein. Also wenn es halt zwickt und zwackt, insbesondere wenn man die Schuhe dann auch neu eingesetzt hat, dann ehrlich sein und gegebenenfalls auch den Mediziner, die Medizinerin aufsuchen, wenn man starke Schmerzen hat.
nicht durchbeißen. Wie sieht es eigentlich mit der Regeneration aus? Ist die verlängert durch das Tragen von Carbonschuhen oder eigentlich untangiert?
Diese Diskussionen sind mir auch durchaus bekannt. Also Stichwort Double Threshold Training, also wo an einem Tag zwei intensive Einheiten gemacht werden. Also sicherlich durch die Ingebrigtsens besonders vorangebracht, aber auch mittlerweile in allen Nationen quasi angekommen. Letztes Jahr im Trainingslager in St. Moritz. Also alle da wirklich einerseits Laktatmessgeräte mit am Start. Also der Platzwart in St. Moritz hat sich darüber beschwert, dass da diese Blutlanzetten überall rumliegen. Also das ist auch nicht so schön.
Krass.
Aber das machen halt viele. Und das ist natürlich jetzt irgendwie einerseits ein zeitlicher Zusammenhang. Also diese Schuhe sind aufgetreten und jetzt gibt es dieses Double Threshold Training. Und ich weiß, dass diese Diskussion darum geht, dass man sich halt mit den Schuhen besser erholt. Also es gibt eine schöne Studie, von meinem Kollegen Steffen Wilwacher, der ist Biomechaniker unten in Offenburg, war lange in Köln. Und der hat schon gezeigt, dass die Belastung oder die Arbeit, die Wadenmuskulatur verrichtet, geringer ist. Also im Prinzip wird durch die Carbon-Schuhe oder durch die Superschuhe wird halt Belastung von der Wadenmuskulatur, die ja eher klein ist und eher dazu neigt zu ermüden oder weh zu tun danach, nach oben, also zur großen Gesäßmuskulatur geschiftet, die halt ein bisschen größer ist und entsprechend auch vielleicht ein bisschen belastungsresistenter. Und so in diesem Konglomerat kenne ich diese Diskussion, habe aber noch keine überzeugende Studie gezeigt, gesehen, die das Ganze belegt oder beweist. So Gefühl, Stichwort Placebo ist natürlich irgendwas, was ich niemandem nehmen möchte. Mhm. Also es kann auch sein, dass das nur Zufall ist oder dass es auch ohne diese Schuhe gegangen wäre. Aber ich glaube, die Entwicklung der Schuhe und dieser neuen Trainingsmethodik geht Hand in Hand und wird dahingehend diskutiert. Es kann aber auch sein, dass das gut funktioniert. Also ich glaube, da müssen die Studien entsprechend noch folgen.
Ja, spannend. Ich meine, da wird hoffentlich zukünftig noch super viel kommen, auch was die Studien angeht. Ich meine, die Schuhe werden sich ja auf jeden Fall weiter verändern. Du hast ja auch selber gesagt, die sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Hast du da eigentlich so ein bisschen mehr Einblick noch? Du als Forschender auch, denkst du, die Zukunft von Carbon-Schuhen entwickelt sich da in eine bestimmte Richtung? Hast du da vielleicht schon Einblicke in, ja, was für Entwicklungen oder Technologien da noch kommen könnten?
Ja, also wohin entwickelt sich das? Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, die Entwicklung der letzten, ich sag mal, 5 Jahre ist schon ziemlich, ziemlich stark. Vor 2 Wochen war ich bei World Athletics, also bei dem Leichtathletik-Weltverband, und der dortige Chefmediziner hat mir so einen Schuh gezeigt, wo das Obermaterial von einem Hersteller auf die Sohle eines anderen Herstellers genäht worden ist, weil die Athletin im Wettkampf nicht auf die Vorteile verzichten wollte.
Wow.
Ich glaube, der eine Punkt ist tatsächlich, dass mittlerweile es sehr gute Schuhe von allen Herstellern oder von nahezu allen Herstellern gibt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber was wir tatsächlich noch gar nicht besprochen haben, ist ja, dass diese 4% ja ein Durchschnittswert sind. Also das heißt, wenn man jetzt 20, 30, 40 Läufer misst, dann ist das der Durchschnittswert. Aber die ganz ehrliche Antwort ist tatsächlich, dass da auch eine große Schwankungsbreite drumherum gibt, die halt, das ist auch ausgewertet worden in der Literaturarbeit letztes Jahr, von -10 bis +10% gehen kann. Krass. Also das heißt, dass tatsächlich nicht jeder Schuh einem sicher diese 4% macht. Das heißt, ich glaube, dass die Entwicklung eher auch dahin gehen wird, zu verstehen, welcher Schuh jetzt für welche Läuferin, für welche Läuferin, für welchen Läufer sozusagen der richtige ist. Also das Stichwort da ist Individualisierung. Wir können das natürlich sehr aufwendig bei mir in der Universität im Labor machen. Das ist halt irgendwie, da kostet ein bisschen Zeit, dafür braucht man das Material und im Prinzip die Untersuchungsgeräte. Vielleicht gibt es da auch Herangehensweisen oder Annäherungen, die das Ganze vielleicht auch in einem kleineren Setting, sei es nur durch Wearables oder durch was auch immer sozusagen ermöglicht, dass man dort vielleicht in den Schuhladen gehen kann, sich gut beraten lässt, 5 Schuhe testet und dann aber tatsächlich auch weiß, welcher der beste für einen selber ist, weil +10%, -10% ist einfach eine Spannungsweite, da muss man schon eine ganze Menge für trainieren oder sonst falsch machen. Von daher ist das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, da wichtiger wird. Ist die Entwicklung schon zu Ende? Also ich glaube, es gibt irgendwo physikalische Limitationen und dadurch, dass die Höhe der Sohlen ja auch reglementiert ist, also im Straßenlauf sind das 40 Millimeter, im Bahnlauf sind das 20 beziehungsweise 25 Millimeter, ist einfach da auch eine Grenze. Auch die Anzahl der Carbonplatten, die ist auf eine Platte pro Schuh oder pro Mittelsohle sozusagen limitiert. Das heißt, irgendwo kommt man sicherlich in Bereiche, wo die Physik dann auch zu Ende ist. Aber ich glaube, man hat ja gesehen, welche Entwicklungen in den letzten Jahren möglich sind und jetzt gerade wieder deutscher Rekord durch Amanal in einem neuen Schuh, der einfach nochmal leichter war. Also das ist ja auch nochmal ein Punkt, dass das Gewicht dann auch nochmal pro 100 Gramm Schuh ist, hat man ungefähr nochmal 1% zusätzliche Laufökonomie. Aber auch das ist irgendwann begrenzt. Also die können ja nicht einfach ins Negative gehen oder ähnliches. Das heißt, ich glaube, wir sind da schon relativ weit. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass wir nicht wieder zurückkehren werden, zumindest auf jeden Fall im Leistungssport.
Ja, wie du eben schon gesagt hast, also es scheint ja so, als ob sich auch generell LeistungsläuferInnen also eigentlich gar keine andere Wahl haben, als sich in Richtung Carbon-Schuh zu entwickeln, Carbon-Schuh zu tragen, besonders bei Wettkämpfen eben. Hast du da als Mediziner manchmal die Sorge, dass die Leute ihre Gesundheit da vielleicht dann hinten anstellen? Vielleicht auch mit zunehmendem Gebrauch von eben Carbon-Schuhen und zunehmender, dass es eben auch im Breitensport mehr ankommt. Hast du da manchmal Angst, dass vielleicht gar nicht mehr so sehr auf den gesundheitlichen Aspekt geachtet wird, sondern nur noch auf Leistung?
Ja, schwieriges Thema. Also ja, ich bin in erster Instanz bin ich Mediziner. Also wenn ich als Mannschaftsarzt unterwegs bin, dann ist meine Aufgabe kurzfristige und langfristige Gesunderhaltung. So, Punkt. Natürlich freue ich mich über Leistungen, natürlich freue ich mich, wenn die LäuferInnen oder AthletInnen ihre Leistung voll abrufen können und dann auch vielleicht Medaillen gewinnen oder Rekorde laufen oder ähnliches. Natürlich, das ist Teil des Leistungssports und da freue ich mich sehr drüber. Aber meine Aufgabe ist Gesunderhaltung, Punkt. Das heißt, im Prinzip steckt man hier schon in so einem kleinen Dilemma, weil man auf die Vorteile nicht verzichten möchte. Mein Gefühl ist, dass die meisten AthletInnen da schon auch empfänglich sind und am Ende eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden muss mit der Athletin, mit der Trainerin, mit dem Physio, mit dem Mediziner und im Prinzip da eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden muss. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass nicht jeder in diesen Schuhen laufen kann, nur ich glaube, ein bewusster Umgang und eine bewusste Gewöhnung ist ganz entscheidend, was dieses Thema angeht. Und da ist in gewisser Weise so ein Dilemma zwischen der Leistungsphysiologie und der Medizin. Aber auch wenn mich beide Themen interessieren und auch wissenschaftlich interessieren, ist meine Aufgabe ganz klar Gesunderhaltung. Und das würde ich immer vorstellen, aber am Ende ist jeder Läufer, jede Läuferin, jeder Athletin selber für sich verantwortlich und muss diese Entscheidung am besten gut beraten und gut informiert für sich selbst treffen.
Ja, ich glaube, Bewusstsein ist da auf jeden Fall auch das Stichwort, hast du ja gerade gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt in der Folge so ein bisschen die Pros und Kontras aufzeigen konnten und hoffentlich auch den Zuhörenden vielleicht da die Entscheidung so ein bisschen leichter machen konnten, ob sie sich jetzt für oder gegen Carbon-Schuh entscheiden. Hängt ja natürlich von sehr vielen individuellen Aspekten ab, wie wir ein bisschen beleuchtet haben. Deshalb, Carsten, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, heute hier mit mir über das Thema zu sprechen und dein Know-how hier mit uns zu teilen. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich dir auch.
Ja, vielen Dank und danke für die Möglichkeit, hier über das wichtige Thema zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Wenn unsere HörerInnen jetzt noch Anlaufstellen suchen oder mehr über dich erfahren wollen, erzähl doch mal gerne, wo können sie dich da im Netz finden? Was gibt's da noch so? Wo können sie sich reinlesen?
Ja, die sozialen Medien, die meide ich eher. Die halte ich dann eher für eine Verschwendung der Zeit. Nein, ich bin vor allem wissenschaftlich unterwegs und versuche auch die meisten, wenn nicht sogar alle meiner Publikationen mit Open Access zu veröffentlichen. Das heißt, dass auch Menschen außerhalb einer Universität sozusagen Zugang dazu haben. Also die findet man einfach über die gängigen Suchmedien, PubMed oder vielleicht sogar über Google oder Google Scholar. Ansonsten meine Universität ist die Medical School in Hamburg. Dort habe ich eine Hochschulambulanz. Also dort habe ich auch die Möglichkeit, vermehrt PatientInnen zu sehen, habe dort eine spezialisierte Sprechstunde für Laufmedizin, also wo ich mich allen voran mit den diversen Problemen des Laufsports intensiv beschäftige. In der Regel eher so ein bisschen hartnäckige Verletzungen, die reizen mich, und mein Ziel oder meine Vision ist es, Menschen dabei zu helfen, Laufsport oder ihre Leistung abrufen zu können, und zwar möglichst gesund.
Ja, perfekt. Da packe ich euch da draußen da gerne ein paar Links in die Shownotes, dann könnt ihr euch reinlesen, könnt ihr Carsten auch finden, beziehungsweise seine Uni auf jeden Fall. Und ich sage nochmal herzlichen Dank dir und herzlichen Dank euch da draußen, dass ihr dran geblieben seid bis ganz zum Schluss. Was denkt ihr über das Thema Carbon-Schuhe? Teilt uns das doch gerne auf Instagram mit unter achilles.running. Da findet ihr auch jede Menge unterhaltsamen und informativen Content. Ansonsten lasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und keep on running.